Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Und wir sind wieder in unserem kleinen Sidetrack, dem Corporate Sustainability Briefing, jetzt hier Ende Januar. Und mit mir, wie immer, meine liebe Kollegin Alex. Alex, wie geht's?
Mir geht's super. Wir hatten gerade unser Meetup, Sustainability, KI und Data Meetup. Mhm. Und ich bin auch ganz beflügelt. Das war ich ganz auch. Schön.
Das war Hammer. Müssen wir uns vielleicht mal bei einem der nächsten Briefings oder so nochmal Zeit für nehmen. Und wir sitzen in einem Raum zusammen. Das hatten wir auch noch nicht beim Podcast.
Nee. 20 Folgen Corporate Sustainability Briefing und wir haben es geschafft.
Endlich. Ist auch cool. Ist irgendwie auch anders, ne?
Ja.
Also man ist sich einfach näher. Genau, berichte uns doch mal die News des Monats oder der letzten Wochen.
Genau, ich habe mal gesagt, die News der letzten 6 Wochen, weil wir ja auch die News für Dezember ausgeblendet hatten. Mhm. Wir hatten ja unsere Special-Folge mit den Hot Topics, ihr erinnert euch, und deswegen habe ich ein bisschen den Rahmen ein bisschen größer gesetzt. Und wir starten die News mit der EMPCO-Richtlinie. Das zentrale EU-Instrument gegen Greenwashing und Social Washing. Und hier wurde in Deutschland die Umsetzung am 19.12.25 gesetzlich beschlossen. Und angewendet wird die EMPCO ab September 26. Unabhängig davon, was aus der separaten Green Claims-Direktive jetzt wird. Mhm. Und was ist die EMCO? Die EMCO ergänzt die Blacklist unlauterer Praktiken, unter anderem um Verbote für vage Claims wie klimaneutral, umweltfreundlich, grün, wenn dafür keine belastbaren Belege vorliegen, und schränkt eigene Umweltlabels stark ein. Also man darf nur noch mit transparenten, zertifizierten Prüfverfahren so Umweltlabels veröffentlichen. Und zusätzlich werden Zukunftsversprechen wie klimaneutral bis 2030 oder sowas als Zwischenziele, Reduktionspläne und externe Prüfbarkeit geknüpft.
Mhm. Schon ein wichtiger Schritt. Und ich glaube, da müssen jetzt manche nochmal ihre Produktclaims und vielleicht auch Webseiten überprüfen. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, weiter geht's mit der Europäischen Zentralbank. Und die verschärft ihren Klimafokus. Wir haben ja schon in anderen Folgen über die EZB gesprochen. Und jetzt gibt es da noch eine weitere Schärfung. Mehr Aufsicht zu physischen Risiken und zu Transitionsplänen der Banken, die ja wiederum, wenn man aus der Corporate Sustainability Welt kommt, das wieder an ihre Kunden geben. Also habt ihr einen Transitionsplan, ist die Frage, die da kommt, sobald man einen Kredit anfragt. Und die Europäische Zentralbank will ihre Arbeit zu Klima- und Naturrisiken weiter ausbauen und kündigt an, künftig noch intensiver zu beobachten, wie stark physische Klimarisiken, zum Beispiel Extremwetterereignisse, Wirtschaft und Finanzsysteme treffen und wie belastbar diese Transitionspläne der Banken sind. Das finde ich schon richtig spannend. Warum kommt das denn jetzt? Denn die EZB hat ihren Climate und Nature Plan 2024-2025 abgeschlossen und berichtet, dass sie diese Risiken bereits stärker in ihrer täglichen Arbeit integrieren.
Mhm.
Zum Beispiel, hatte ich ja schon gesagt, bei der Bankenaufsicht, aber auch im Management des eigenen Portfolios und der Operation. Das wären die News des Monats Number 2. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Wir haben heute 4 Neuigkeiten. Und zwar kein Corporate Sustainability Briefing ohne die EFRAG,
nee,
unsere besten
nicht,
Freunde. Genau, die haben eine Studie veröffentlicht, und zwar zu den vereinfachten ISAS. Und das ist eine Cost-Benefit-Analyse, die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, zu den geplanten vereinfachten ISAS-Standard. Und die besagt, diese Analyse, dass Unternehmen, surprise, spürbare Entlastung erfahren haben. Aber Kapitalmarktakteure fürchten Qualitätsverlust, und das überrascht uns natürlich auch nicht.
Mhm.
Die verpflichtenden Datenpunkte sind ja so um 60% gesunken. Und die EFRAG schätzt diese Einsparungen, das ist echt krass, zwischen 3,7 und 4,7 Milliarden Euro ein. Also, dass du einfach
Wahnsinn.
So viel Geld einsparst durch die Einsparung dieser Erhebungen.
Mhm.
Aber gleichzeitig erwarten 55% der Nutzer, und bei Investoren dann ist es sogar fast 70%, eine schlechtere Datenqualität. Vor allem wegen der geringen Vergleichbarkeit und weniger entscheidungsrelevanter Umwelt- und Klimadaten. Und das ist ja die krasse Krux und auch der an dieser Vereinfachung, dass wir haben es ja eigentlich geschaffen, um Vergleichbarkeit zu schaffen und auch Entscheidungen einfacher zu machen, in nachhaltigere Praktiken, Unternehmen zu investieren. Und jetzt sieht man schon, durch diese Vereinfachung gibt es da ein erhöhtes Risiko, dass das nicht erfolgen wird.
Ja, und dann muss man auch Kritikern wieder so ein bisschen Recht geben am Ende des Tages.
Auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, und dann noch wirklich kurz und knapp. Die CBAM startet jetzt in die Definitivphase. Also ab dem 1. Januar 2026 stellt die EU von Übergangsreporting auf das operative Regime um, also in die Zulassungs- und Umsetzungsprozesse. Und die Kommission meldet hier schon wirklich hohe Aktivitäten rund um Registrierungen und Anträge beim Carbon Border Adjustment Mechanism. Ja, jetzt kommt mein Learning des Monats und ich glaube, das habe ich hier jetzt schon bei Fett echt jedem mitgeteilt. Ja. Ich war wirklich so geflasht.
Ja.
Es gibt den Global Risk Report 2026, der wird immer veröffentlicht, gleichzeitig zum World Economic Forum, welches ja diesen Monat stattgefunden hat in Davos, und erfasst die globale Lage als von Unsicherheit geprägt zusammen. Das überrascht nicht so wirklich, und stürzt sich dabei auf diese Survey mit über 1300 Expertinnen. Da sind dann einfach sozusagen die Menschen drin in dieser Umfrage, die am Ende auch entscheiden, wie und wohin die Welt hinsteuert.
Mhm.
Und betrachtet werden Risiken über den Zeithorizont 2 Jahre. Also was passiert in 2 Jahren und was passiert in 10 Jahren? Oder wie schätzt du dieses Thema ein? Und in dem Risikoreport 26 sieht man, dass Unsicherheit auf jeden Fall dominiert. Ne? Also wir haben oben Geo-Economic Confrontation und dann Main Information and Disinformation und Societal Polarization, so als die 3 Hot Topics. Guckt man aber dann in 10 Jahren, was bewegen diese 1300 Führungsmenschen, sieht man Extreme Weather Events, Biodiversity Loss und Ecosystem Collapse und Critical Change to Earth Systems.
Alles und Umwelt.
Das ist alles Umwelt. Und die Liste, also die eine Grafik zeigt die 10 Risiken. Es gibt da noch eine ausführlichere Grafik mit noch mehr Risiken. Aber in der Grafik für 2 Jahre sind nur 2 grüne Felder. Mhm. Und in 10 Jahren ist die Hälfte Umwelt- und Klimathemen. Also was wollen wir damit sagen? Umwelt bleibt langfristig am gravierendsten. Also diese Führungskräfte schätzen einfach Extreme Weather Events als das Top-Risiko langfristig ein. Und ja, rund 3/4 bewerten den Umweltausblick über 10 Jahre als turbulent stürmisch. Das wiederum ist dann kein Wunder, dass das World Economic Forum zentrale Diskussion explizit als Prosperity within Planetary Boundaries gerahmt hat. Was ich echt überraschend fand, dass sie mit diesem Begriff der planetaren Grenzen arbeiten. Genau, weil dann wird halt Natur der Planet nicht nur als nice to have, sondern als Leitplanke für Wachstumserzählungen, und das auf dem Forum für Wirtschaftsentscheiderinnen. Mein Learning des Monats und den Bericht, den verlinken wir natürlich auch.
Ja, mega spannend. Und genau, die Konsequenz müsste ja eigentlich sein, dass wir es ins Jetzt holen, weil gerade Umwelt und Klima ist ja nicht so, wir stellen jetzt was oben und in 2 Wochen haben wir den Effekt.
Ja.
Gibt aber leider wieder wichtiger, dann dringendere Themen sozusagen, die da uns da jetzt rein
grätschen.
Ja.
Genau.
Ja, unsere neue Kategorie steht wieder an, Alex. Ja, auch passend zu unserem heutigen Event, das wir hier hatten, KI und Nachhaltigkeitsmanagement.
Genau, also für alle, die jetzt das High und Low vermissen, keine Sorge, wir werden es auch ab und an mal wieder führen. Ich habe jetzt in dieser Folge einfach drauf verzichtet, weil ich wollte ein bisschen mehr Zeit haben für unsere neue Kategorie.
Mhm.
Und das ist ja KI und Nachhaltigkeitsmanagement. Und ja, über diese Kategorie haben wir ein bisschen gesprochen und haben einfach gesagt, ja, die muss jetzt hier rein. Und in dieser ersten Ausgabe möchte ich erstmal kurz einordnen, über welche Felder wir in den kommenden Monaten sprechen könnten, sollten, wollen. Und da freuen wir uns natürlich auch von euch, liebe Hörerinnen, nochmal zu hören, was interessiert euch denn da am allermeisten oder wo brennt es gerade? Und das haben wir mal so klassifiziert in, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Themenbereiche. Und zwar das erste ist Green AI. Dabei geht es um ökologische Effizienz in der KI selbst, also darum, den Energieverbrauch, die CO2-Emissionen und den Rechenaufwand zu reduzieren. Praktisch heißt das kleinere Modelle, effizienteres Training, optimierte Inferenz, also wie du die KI nutzt und auch ein bewusster Umgang mit den Rechenzentrumskapazitäten. Dann zweitens Sustainable AI. Das ist dann im Sinne einer Lebenszyklusperspektive. Das beginnt also bei den Rohstoffen und Hardware, geht über die Lieferkette und Nutzung bis hin zum E-Waste. Also was kostet KI nicht nur im Betrieb, sondern auch über ihren gesamten Footprint? Eine sehr spannende Betrachtung. Drittens Responsible AI. Das ist die Governance- und Ethikseite, also Transparenz, Rechenschaftspflicht, Biasvermeidung, aber auch Datenschutz, Sicherheit, regulatorische Anforderungen, also unter anderem der EU AI Act, aber auch, genau, KI kann halt nicht nur leistungsfähig sein, sondern sollte auch verantwortungsvoll eingesetzt werden. Und viertens AI for Sustainability. Hier schauen wir auf KI als Werkzeug, um Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen. Wir hatten gerade super spannende Beispiele dafür, zum Beispiel unter anderem im Flottenmanagement und auch die Folge mit Frauke Fischer hier im Podcast ist ja wirklich geht genau darum.
Absolut.
Aber genau, Optimierung von Stromnetzen, bessere Prognosen für Extremwetter, effizientere Kreislaufwirtschaft, das sind so die Anwendungen, bei denen KI echt einen Impact haben kann. Ah, 5 Themen hatte ich, sorry. Und der ist tatsächlich für uns sehr spannend und relevant, und zwar AI for Sustainability Management, also der Einsatz von KI in der Organisation, um Nachhaltigkeitsziele zu planen, priorisieren, umzusetzen und zu prüfen. Da geht es also um ESG-Data, Materialität, Maßnahmensteuerung bis hin zum natürlich auch Reporting und Auditfähigkeit. Das heißt, das wären so die Themenblöcke, die wir immer mal wieder betrachten werden, wo wir Beispiele reinbringen werden, spannende Use Cases zeigen werden, um auch dahingehend uns selbst aufzuschlauen. Das ist ja immer so mein Anspruch, hier meine Lernkurve auch anzukurbeln und natürlich auch die von unseren treuen Zuhörerinnen. Dann noch ein ganz kleiner Werbeblock, nämlich innerhalb dieser Kategorie. Wir werden einen ersten Praxisworkshop für Nachhaltigkeitsmanagerinnen durchführen am 24. April hier in Hamburg zum Thema KI und Nachhaltigkeit. Und wen das interessiert, den verlinken wir auch nochmal diesem Workshop in den Shownotes.
Ja, mega spannend. Freue mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Und da kann man schon von heute auch wieder so viele Erkenntnisse reinpacken und so, ne? Also ich freue mich drauf und danke wie immer, Alex, für deine hervorragende Aufbereitung. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Voll, ich auch. Also eine Erkenntnis von heute, die will ich mal ganz kurz teilen. Ganz spannend war nicht nur, für was ist die Nachhaltigkeitsabteilung und die CSO, der CSO verantwortlich, sondern auch, wo grenze ich mich in diesem ganzen KI-Thema ab? Also das war so einer meiner Learnings auf jeden Fall von heute. Nee, ich bin halt nicht dafür verantwortlich, jetzt die Responsible AI-Strategie umzusetzen, sondern ich kann gerne mit im Komitee sitzen, aber den Hut ziehe ich mir jetzt nicht auch noch auf. Ja. Und auch sozusagen, ich würde ja gerne KI nutzen, aber dafür brauche ich erstmal valide Daten, sprich Bereiche. Bevor ihr das nicht auf die Kette bekommt, fasse ich das KI-Modell nicht an.
Ja.
Und das fand ich echt, also super spannend,
da,
oder?
Da waren wir ja beide in der Diskussionsrunde. Ja. Ich war danach auch total. Und aber was ich auch cool fand, dass eine Teilnehmerin das heute auch dann wieder so schön positiv geframed hat, durch diesen KI-Hype, den wir gerade haben, fangen jetzt auch die Fachbereiche an, sich zu digitalisieren, an ihre Prozesse zu gehen. Und das hilft auch wieder den NachhaltigkeitsmanagerInnen, weil sie endlich, muss man ja in vielen Fällen sagen, verlässliche Daten bekommen. Und dann aber auch zu sagen, ich kann das nicht aktiv mitgestalten, aber ich schaue gerne immer mal wieder rein, ich gebe auch den Impuls, was ich brauche. Aber wie geil, dass die Fachabteilungen das jetzt selber machen. Das hatte ich meine, wir machen das tagtäglich in unserer Beratung. Also wir digitalisieren Fachbereiche und führen da auch Automatisierung und KI ein. Ich habe es bis jetzt nicht geschnallt, diesen Bezug zum Nachhaltigkeitsmanagement herzustellen. Also das war für mich nochmal so richtig, ja klar. Also wie cool, dass dann auch wieder das so viel auslösen kann innerhalb von so einer Organisation. Ja.
Und der Hype ist ja auch so ein bisschen so ein Corona-Moment, ne? Muss man auch sagen. Also jetzt müsst ihr halt raten und zwar so schnell wie möglich.
Ja,
richtig cool.
An die HörerInnen bis zur nächsten Folge und da freuen wir uns auch schon drauf.